Lieben Mitmenschen, ich würde gern weitermachen und würde auch gern noch ein Gebet sprechen vor dieser nächsten Einheit. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du den Menschen nahe kommen willst, auch uns. Wir danken dir, dass du den Leuten nahe sein willst, die ein demütiges und zerschlagenes Herz haben, die Buße tun vor dir und die dich brauchen und die arm sind im Geist. Wir danken dir, dass du einem jeden nahe sein willst, der so ist, und dass du es auch tust. Sei du auch unter uns, Herr, und wirk du durch deinen Geist und durch dein Wort. Amen. Ja, bitte. Nee, er lacht nicht über die Stiftshütte. Das war Psalm 2. Wenn man das liest, in Psalm 2 lacht er über das von den Nationen. Also, ich lese das mal vor. Psalm 2. Ab Vers 1. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der Himmel im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Also hier lacht Gott über die Menschheit, die ihn hasst und ablehnt. Und das wird im Neuen Testament zitiert von der Gemeinde, als die Leute gesagt haben, ihr dürft nie wieder im Namen Jesu reden. Weil sie hatten in Kapitel 3 den Lahmen an der schönen Pforte geheilt. Und dann ist er rumgesprungen wie verrückt, den kannten alle, der war immer gelähmt. Und dann hat das eine Riesenmenge zusammengezogen oben auf dem Tempelkomplex und die haben zu denen geredet. Und dann stieg die Zahl der Gläubigen von 3000 zu Pfingsten, und das war ja gemischt, Männer und Frauen, zu 5000 Männern. Und wenn die sagen, das waren 5000 Männer, dann war das quasi in Familien gerechnet. Jeder Mann ist wahrscheinlich normalerweise verheiratet, hat möglicherweise mehrere Kinder. Das heißt, da kann man, den Einflussbereich der Gemeinde ist dann auf zigtausend gestiegen, ja. Wenn du 5000 Männer hast, hast du 10.000 Ehepaare und wahrscheinlich zwei oder mehr im Durchschnitt. Du hast mit einem Schlag 20.000, die nicht alle gläubig sein müssen, aber die zumindest im Einflussbereich eines gläubigen Menschen sind, aber es kann auch sein, dass öfters dann noch mehr gläubig geworden sind. Und dann verbieten sie das. Und sie sagen ihnen, die sollen nicht mehr reden im Namen Jesu. Die dürfen den Namen Jesus nicht mehr erwähnen. Und dann gehen sie ja und zitieren Psalm 2. Und die sagen, das ist genau passiert. Dass sogar Völker, die einander Feind sind, Herodes und Pilatus waren sich nicht grün. Und als Pilatus Jesus zu Herodes schickt und sagt, der ist doch aus deinem Gebiet, damit habe ich doch gar nichts zu tun, der ist gar nicht aus Judäa, der ist aus Galiläa. Und dann schickt er ihn nachher zurück und dann wurden die Freunde und keiner von beiden hat Jesus gerettet. Das wäre Pilatus dann doch zu teuer gewesen, obwohl er wusste, er ist unschuldig. Und die Israeliten im Hohen Rat hatten ihn ja überantwortet. Das heißt, da waren sich alle einig, Jesus muss weg. Und das ist das, was hier prophezeit ist. Und für mich ist halt interessant, dass Gott so souverän ist. Wir denken ja manchmal als Christen, oh Mann, wie entwickelt sich die Kirche und Verfolgung und so. Und ja, okay, Verfolgung hat es oft gegeben. Aber wir werden gewinnen, weil Gott so souverän ist. Und Gott lacht darüber. Es war natürlich tragisch, dass Christus gekreuzigt wurde. Das war fies und gemein, das war schrecklich. Es war von den Tätern her, den menschlichen Tätern her, war das falsche Justiz, das war ein Unrecht. Aber von Gottes souveränem Plan her ist er als Lamm Gottes gestorben am Kreuz und hat die Sünde aller Menschen, aller Völker, aller Zeiten gesühnt. sodass wir jetzt zu Gott kommen können. Das ist unser Thema. Gott will bei uns wohnen. Und das ist halt fantastisch. Und deswegen, wenn wir vielleicht auch leiden müssen, irgendwann mal um Jesu willen, wenn das einen guten Zweck hat, dann ist es auch in Ordnung, wenn der uns die Kraft gibt. Ja, also man hat hier Gottes Wohnen in Christus und jetzt Gottes Wohnen in der Gemeinde. Das ist jetzt ganz interessant. Jesus fragt die Jünger, wer denken die Leute, dass ich sei? Und dann erzählen sie, was die Leute denken. Und dann fragt er sie, was denkt ihr, wer ich sei? Und dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu Petrus, das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und er sagte, ich gebe dir das Himmelreich Schlüssel und so zu Simon Petrus. Und er sagt, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforten des Totenreiches, also die Pforten des Hades steht dort, werden nicht standhalten können gegen die Gemeinde. Oft denken die Leute, dass der Hades angreift. Aber das Bild ist anders. Der Hades, die Tore des Hades, das stellt den Hades als Stadt dar mit Stadttoren. Und wenn man in der Antike Krieg geführt hat und man hat die Stadttore erobert und die sind in der eigenen Hand, dann hat man die ganze Stadt. Das heißt, was Christus sagt, ist, die Kraft ist so groß, die Kraft des Reiches Gottes ist so groß, wir räumen ab. Wir erobern sogar die Unterwelt. In Offenbarung 1 sagt er das so, ich habe die Schlüssel des Hades und des Todes. Das ist die Frucht seiner Auferstehung. In Epheser 4 steht, der hinuntergefahren ist, ist derselbe, der auch hochgefahren ist über alle Himmel, auf dass er alles erfülle. Ich habe vorhin erzählt, gelesen von Jeremia 23, 23 bis 24, wo Gott sagt, bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt. Und das ist Gott, der Vater oder Gott als Gott. Und jetzt ist Gott Mensch geworden und hat dasselbe durchlaufen. Gott ist Mensch geworden. Der Logos im Himmel ist von der Jungfrau, durch den Heiligen Geist empfangen worden, von der Jungfrau Maria, ist geboren worden in Bethlehem, hat ein heiliges Leben gelebt, hat dieses Leben und Blut geopfert am Kreuz, ist gestorben und ist dann ins Totenreich und hat die Schlüssel in der Hand, weil er für alle bezahlt. Sein Blut ist so wertvoll, er hat für alle bezahlt. Potenziell kann er alle retten. Er ist der Heiland aller Menschen. Gott ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen, steht im Timotheusbrief, im ersten Brief, Kapitel 4. Aber man muss glauben. Aber es ist halt toll. Also ich finde das so schön, als mir das beim Studium aufgefallen ist, das ist nicht der Hades und die Hölle, die angreift. Wir greifen an. Das Bild ist, dass wir angreifen, dass Gottes Reich angreift, dass das Evangelium angreift und es gibt keinen Bereich im Universum. Christus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wenn er sagt, auf Erden, schließt das die Erde ein mit dem Bereich unter der Erde, weil das Unterirdische zählt dazu, zum Planeten Erde. Das ist Teil dieses Himmelskörpers und es ist cool. Und jetzt, wenn er sagt, auf diesen Felsen, dann meint er das Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hat dann die Schlüssel und er ist ein Apostel und mit den anderen Aposteln zusammen ist er Teil des Fundamentes, Gesamtfundamentes von dem Bau. Aber das Bild ist toll. Was für ein Haus wird da gebaut? Der Tempel. Das heißt, der Tempel jetzt zur Zeit von das, was Christus hier sagt, das sind die Menschen, die 1. Petrus 2, er baut euch auf als lebendige Steine. Christus ist der lebendige Stein, sozusagen der Eckstein, nach dem sich das ganze Gebäude ausrichtet. Wir haben vorhin gesagt, der Tempel musste genau ausgerichtet sein nach Nord, Süd, Ost, West. Der Eingang ist von Osten nach Westen. Und ähnlich ist der Eckstein sozusagen der Stein bestimmt, wie die Gemeinde Gottes weltweit sich ausrichtet. Und die Ausrichtung ist mit Christus. Als wir gebaut haben, wir haben ja selber gebaut, Detlef und ich, und haben uns das zeigen lassen. Wir haben die Erdarbeiten gemacht und dann ist entscheidend die Ecke, wo man sozusagen das Haus ausgerichtet hat. Man fängt an eine Ecke an, das wird genau ausgemessen. Und dann werden die Flöcke in den Boden geschlagen und dann machst du die Schnüre, damit das die, 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 die Wände gerade werden. Und so hat Gott quasi den ersten Stein hat Gott gesetzt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist Psalm 118. Und dieser Psalm 118 hat auch das Wort, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und dann heißt es dort in diesem Psalm Hosianna auf Hebräisch. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und der ist beim Hosianna-Ruf vom Palmsonntag und der wurde gelesen als Lesung des Passafestes vom Psalm 113 bis 18. Und das war der letzte Psalm, den sie gesungen haben in der Nacht, bevor sie nach Gethsemane gegangen sind. Und da steht das drin, ja. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist genau das Bild hier. Gott baut einen neuen Tempel und das ist jetzt nicht aus Stein, sondern das ist aus Menschen. Deswegen habe ich das vorhin erwähnt mit dem Bethaus heißen allen Völkern. Das ist jetzt nicht aus Stein. Natürlich dürfen wir gerne Häuser bauen, wie so eine Kirche bauen. Eine Kreuzkirche ist ja kein, ist ja gut, ist eine Investition. Aber wenn man uns das wegnehmen würde, das würde die Gemeinde nicht auslöschen. Im Gegenteil. Wenn der Geist Gottes wirkt, und das ist in manchen Ländern geschehen, das sind dann halt Kirchen ohne großes Gebäude, so wie in den ersten 300 Jahren, 250 Jahren nach der Verfolgung von Nero. Das waren oft nur die Obergemächer in einem Haus von einem reichen Christen, einer, der reicher war und der mal ein größeres Haus hatte, ein größeres Obergemach, wo vielleicht 70 Leute Platz hatten. Und dann hat man sich da halt versammelt als Untergrundkirche. Man hat hier Epheser 2, 19 bis 22, da ist von dem Fundament der Apostel und Propheten die Rede. Und das geht alles zurück auf verschiedene Worte Jesu. Matthäus 16 ist eins davon, es gibt noch andere. Die Idee, dass jetzt zur Zeit von Christus sein Leib und die Gemeinde ist eins. Das heißt, als Christus auferstanden ist von den Toten, ist ja sein Körper, sein Leib ist auferstanden. Und Paulus sagt darüber, er ist zum Geist geworden, der lebendig macht. Und der Leib ist verwandelt worden, er ist abgegradet worden. Keiner kann diesen Leib töten, der lebt ewig und hat die Qualität, Geist mitteilen zu können. Er ist ein Geistleib und er kann Heiligen Geist mitteilen und er kann durch Berührung und Mitteilung kann er uns die Wiedergeburt schenken. Und das geschieht durch das Evangelium und die Predigt der Apostel und Propheten. Und hier hat man 1. Korinther 3, Christus als das Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus. Und da ist auch die Idee hier in diesen Abschnitten vom Tempel. Offenbarung 3,12, das ist auch noch schön zum Thema. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also wenn einer überwindet, also es ist einer, der glaubt, in 1. Johannes heißt es dann, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also sobald irgendein kleiner Mensch, Mann oder Frau, Opa oder Oma, Junge oder Mädchen an Jesus glaubt, überwindet er und ist qualifiziert. An was denkt ihr, wenn ihr hört, ich will ihn machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes? Wenn ihr es so hört, an was würdet ihr denken? Ich hatte vorhin ja das durchgeklickt ich habe das gecheckt. Ich gehe mal zurück bei der Tempelsymbolik hier. Hier, das. Im Tempel Salomos in 1. Könige 7, 15 bis 22 gab es zwei Säulen aus Kupfer. Und die eine hieß Jachin und die andere hieß Boas mit 200 Granatäpfeln. Und Der Tempel selber, der war mit Steinen und so, das war eine Sache, die war in sich fest genug. Und diese Säulen waren groß, also die ragten richtig hervor am Eingang dort. Und das ist Hebräisch und hat eine Bedeutung. Ihr wisst, Salomo hat gebaut. Und im Buch Ruth gibt es am Ende vom Buch Ruth eine Genealogie. Im Buch Ruth heißt es, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David und dann kann man ergänzen, David zeugte Salomo. Ja? Also von Salomo über David, Isai, Obed bis Boas. Ja? Der war in seiner direkten, was war das? David der Vater, Isai der Großvater, Obed der Urgroßvater und dann Boas der Ururgroßvater. Und Boas ist ein Name, aber wenn man das jetzt so aufteilt, das ist nicht oft. Normalerweise ist es ungewöhnlich, aber man kann es machen. Bo in ihm und As ist Kraft, in ihm ist Kraft. Und wenn man diese beiden Namen verbindet, Jachin und Boas, Jachin, das hängt mit dem Wort zusammen, wenn etwas geplant ist, dass man es aufrichten kann, dass man es erfüllen kann, dass man es hinstellen kann. Jachin und Boas, wenn Salomo das hingestellt hat, ne, und er denkt an die Verheißung Gottes an David, dass der Sohn Davids von seinen Lenden den Tempel bauen wird, dann sind diese Säulen erinnern daran. Gott hat es gesagt, verheißen, und Boas, in ihm ist die Kraft. Jachin, er wird es erfüllen. Das ist cool. Und wenn wir so eine Säule sind, dann werden wir praktisch, jeder von uns wird so ein Zeuge sein, wie so eine Riesensäule im Tempel und die Leute kommen dahin aus Neugier oder was auch immer und schauen das an und sehen dich sozusagen, du bist die Säule und du gehst gar nicht mehr raus, du bleibst da und du bist ein Zeuge für die Größe und Herrlichkeit Gottes, was auch immer der Name dann ist, der da drauf steht oder die Säule, wie die benannt wird. Hier wird ja gesagt, da wird ja auch Name mit verbunden, der Name des Vaters und der Name des neuen Jerusalems und der Name Christi der Neue. Ja. Wir werden natürlich nicht wie eine Säule dann immer nur da stehen und nichts anderes machen, das würde zu langweilig klingen. Das muss man ergänzen mit dem Gedanken, dass wir Könige und Priester sind in Ewigkeit. Könige und Königin. Okay, dann wieder vorwärts. Ich wollte noch nicht ganz so schnell so wohnen in der Gemeinde, im neuen Jerusalem. Das möchte ich noch machen. Das ist jetzt das erste, habe ich ein bisschen gründlicher behandelt. Wir gehen dann bei den anderen Unterthemen schneller vor. Aber das ist ja das Grundlegende. Was bedeutet Stiftshütte? Was bedeutet Tempel? Und wenn man jetzt das neue Jerusalem anguckt, als Gottes Wohnen, da hat man Kapitel 21, Vers 1 und 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Da ist wieder dasselbe Motiv, was ich sagte, Gott ist der Liebhaber und sein Volk ist die Geliebte. Jetzt stellt euch mal vor, jetzt ist sozusagen die Ehe prima, ja. Kein Problem, kein Ärger, kein Streit, sondern es sind zwei, die sich lieben, ungetrübt, das perfekte Ehepaar. Und das ist hier die Gedanke. Was für Liebe kann man erleben in so einer Ehe, auch in diesem Leben? Das ist toll, ist gesegnet. Normalerweise gibt es immer irgendwie Schwierigkeiten, die wir haben. Aber hier ist jetzt das Bild, dass Held und Heldin sich gefunden haben und für immer zusammengehören. Und in manchen Märchen heißt es dann, they lived happily ever after, ja, für immer glücklich. Und das ist jetzt nicht ein Märchen, das ist die Realität für die, die glauben. Also ich finde das fantastisch, dass die Bibel so anfängt und so endet. Du hast Das erste Blatt der Bibel schildert, Gott sagt, ich will den Menschen machen nach meinem Bilde. Lass uns gleich sein, dann wird das geschildert. Mann und Frau und so weiter, die sollen die Erde regieren. Und sollen fruchtbar sein und diese Erde erfüllen. Und jetzt hast du wieder den Gedanken, dass die neue Welt, die neuen Himmel und die neuen Erde erfüllt werden. Ja, aber von was? Und dann liest man Offenbarung 21, 22 und dann merkt man, diese Metropole durchleuchtet das ganze Universum. Also wenn Christus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, dann bedeutet das, dass die zu diesem Jerusalem gehören, das ist das Zentrum des Universums. Ich habe keine Ahnung, was es im Detail bedeutet. Muss man abwarten bis zur Auferstehung. Aber das wird nicht langweilig. Das wird nicht langweilig. Und das wird fantastisch. Man könnte jetzt träumen, was es beinhaltet, aber wir können ja warten, bis es soweit ist. Es wird, was formuliert wird, ist praktisch negativ. Es gibt dort kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod. Also es wird oft das, was nicht ist, gesagt. Und das andere wird eben beschrieben in Bildern, die aus dieser Schöpfung genommen werden. Gold, Perlen, Edelsteine und das ist ja alles First Class. Also wenn ich eine Tapete aus Gold hätte bei mir, dann wäre ich wahrscheinlich sehr reich. Und wenn das alles richtiges Gold ist, man hat das in Offenbarung 21, 22 jetzt völlig überraschend, von da, wo wir herkommen, ist die Aussage, es gibt da keinen Tempel. Ja, im Neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel. Der Tempel ist Gott selbst, Gott und das Lamm. Und wenn man das Ganze liest, merkt man, das Allerheiligste im Tempel Salomos hatte ja 20 mal 20 mal 20 Ellen. Das sind etwa 10 mal 10 mal 10 Meter. Und das ist ein Würfel. Und diese ganze Stadt ist ein Würfel. Das heißt, du brauchst keinen Mini-Tempel da, das Ganze ist es. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das ist ja noch ein Witz. Dass das ganze Ding, was 2220 Kilometer lang, breit und hoch ist, dass das Hütte genannt wird oder Skini, das ist das Wort für Zelt, dasselbe Wort für Stiftshütte, ist da. Und naja, was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass es mobil ist, weil es kommt ja von oben runter. Aber es ist auch jetzt schon da. Galater 4 ist schon da. Okay, dann kommen wir zu Gottes Wohnen unter seinem Volk. Gott kommt den Menschen nahe und was bedeutet das Wasser da drin? Das ist jetzt nur ein Element. Da ist ja Wasser erwähnt. Überblick über die sieben Einheiten. Also was bedeuten Stiftshütte und Tempel als Ganzes? Und jetzt kommt, was bedeutet das Wasser in Stiftshütte und das Wasser im Tempel? Gucken wir uns jetzt mal ein neues Bild an. Ich habe diese Abkürzung da gegeben, weil am Ende mache ich dann einen Nachweis, wo die Bilder her sind. Und damit jemand, der dann darauf klicken will, das findet online. Das kann man ja nachher auch downloaden wieder, ne, die PDFs. Und dann habe ich da am Ende von der Serie alle Angaben. Dies hier ist nachgebaut in Israel. Das ist der Park, wo das ist Timna Park Tabernacle. Also Timna Park Tabernacle ist der Ort und die haben sich die Mühe gemacht, nach den Maßen da und ein bisschen Fantasie das aufzubauen. Und hier sieht man die Stiftshütte, hier sieht man das Becken, von dem wir reden und hier sieht man den Altar, den kupfernen oder bronzenen Altar. Und ihr merkt, das ist ja im Vergleich zu den anderen Sachen klein. Es sind keine Maße genannt, also bei den anderen Sachen gibt es Maße, aber bei diesem Becken, Kupferbecken, gibt es kein Maß. Also da waren die frei, das zu machen und im Tempel Salomos war es dann größer. Und das so ist eine andere Perspektive von demselben Timna Park. Das ist hier also, wäre das Wasser. Und ich hatte ja gesagt, da muss man sich immer mit waschen, wenn man Priester ist. Wenn man zum Altar geht, um dort zu dienen, muss man sich vorher waschen. Und wenn man ins Heilige geht, um dort irgendwas als Dienst zu tun, muss man sich waschen. Also man muss rein vor Gott kommen, sonst hat man ein Problem. Und jetzt gucken wir uns das an. Also jetzt haben wir für den Rest von heute Abend, der letzten Einheit, haben wir nur dieses eine Thema. Und das kupferne Becken ist in 2. Mose 30, 17 bis 21. Kommt das vor? Ich lese das mal. Und der Herr redete mit Mose und sprach, du sollst auch ein Becken aus Bronze machen, mit einem Gestell aus Bronze zum Waschen, und sollst es setzen zwischen die Stiftshütte und den Altar, und Wasser hineintun. Dass Aaron und seine Söhne ihre Hände und Füße darin waschen. Wenn sie in die Stiftshütte gehen, sollen sie sich mit Wasser waschen, dann werden sie nicht sterben. So soll es auch sein, wenn sie an den Altar treten, um zu dienen und ein Feueropfer zu verbrennen für den Herrn. Sie sollen ihre Hände und ihre Füße waschen, dass sie nicht sterben. Das soll eine ewige Ordnung sein für ihn und sein Geschlecht bei ihren Nachkommen. Es ist natürlich eine Art symbolische Pädagogik. Es geht darum, dass man rein sein muss, wenn man in Gottes Gegenwart kommt. Im Neuen Testament wird das Thema aufgegriffen mit selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das ist dasselbe im Grün. Das heißt, wenn du Gott erleben willst und seine Gegenwart kommen willst, musst du rein sein. Und hier im Alten Testament ist es eine Reinheit des Körpers, die dann auch kopiert worden ist. Also die Juden haben das auch später gemacht. In ihrer religiösen Entwicklung haben auch die Juden jenseits vom Tempel auch zeitweilig, als der Tempel nicht existierte, haben sie, also man nennt das Mikwe, haben da Tauchbäder genommen. Im Neuen Testament steht auch da, vom Essen haben die Tradition gehabt, sich zu waschen und so weiter. Und Jesus hat dann ja, als er kritisiert wird, dass er vom Essen sich nicht wäscht und seine Jünger nicht, hat er dann darüber gesprochen, dass die Reinheit des Herzens entscheidend ist. Und das ist auch hier, denke ich, gemeint. In 38,8 hat man eine interessante Notiz. Man muss das ja haben. Ich meine, die haben ja alles, was sie hier gebrauchen, haben sie aus Ägypten mitgebracht. Das muss ja irgendjemand mitgebracht haben. Und da steht in 38,8, und er machte das Becken aus Bronze und sein Gestell auch aus Bronze von den Spiegeln der Frauen, die vor dem Eingang der Stiftshütte Dienst taten. Ist das nicht schön? Ja, die kommen ja sonst gar nicht vor. Man denkt immer, da sind nur Männer, da sind Priester und so weiter. Und jetzt hat man die Frauen erwähnt. Und warum haben die wohl die Spiegel mitgebracht? Die Frauen aus Ägypten. Um ihn reinzugucken und sich schön zu machen. Und das ist genau der Zweck von diesem Wasser, dass man schön ist für Gott, dass man sauber und rein ist für Gott, dass man parat ist. Und deswegen ist das cool, dass es erwähnt wird, dass hier quasi die Schönheit, die man gewinnen kann, wenn man, das ist natürlich ein antiker Spiegel, kein moderner Spiegel, die waren nicht so deutlich wie unsere heutigen, aber waren halt das damalige, was man hatte. Und das ist schön. Man hat hier das Meer mit 2000 Eimer Fassungsvermögen. Und wenn ihr da guckt bei euch in der Bibel hinten nach den Maßen und guckt, was jetzt da für ein Fassungsvermögen ist, oder ihr habt vielleicht auch Fußnoten, wo das gesagt wird, dann ist es halt interessant, wenn man mal ausrechnet, was das so ist. Wie viel Liter das sind. Meine neue Bibel. Meine alte, die ist in Bergneustadt. Da kenne ich mich schneller aus. Habt ihr was bei euch in der Fußnote? Maße und Gewichte, jetzt habe ich's. Man hat Flüssigkeiten und Bad ist das hebräische Wort, und das steht hier in der Luther-Übersetzung Eimer. Das ist die 2000 Eimer. Ich habe Luther 2017, auch hier liegt sie. Und das ist in 1. Könige 7, 26 und 38, das sind also diese, genau diese Texte, die ich da habe. Ist das auch angegeben, glücklicherweise. Und nach Hesekiel 45, 11 entsprechen sich Bad und Eva im Volumen. Ein Bad entspricht zudem ein Zehntel Homer, etwa 20 bis 21 Liter. Ja. Das heißt, 2000 Eimer mal 20 Liter sind entsprechend 40.000 Liter. Das ist ein Haufen. Und heißt das bei euch in eurer Bibelübersetzung auch mehr oder wie heißt das? Wie wird das bei euch benannt? Bitte? Becken, ja. Und das ist mir aufgefallen, dass manchmal dann das irgendwie anders übersetzt wird, meinetwegen. So ähnlich wie der Kessel aus Kupfer oder aus Bronze, dass dann auch was genommen wird, Becken oder so. Aber das Wort Meer ist tatsächlich das Wort, das man auch fürs Mittelmeer benutzt, fürs Galiläische Meer, das ist das hebräische Yam. Und wenn man am Ufer des Meeres steht, dann hat man dafür ein Wort, das hier auch gebraucht wird in der Beschreibung davon. Und man hat, außerdem hat man in dem Zusammenhang die Erwähnung von Löwen, Rindern, Cherubim und Kränzen. Und das Interessante ist für mich halt die Cherubim. Ja, Cherubim sind himmlische Wesen. Und man hat hier irdische, also Teil der irdischen Schöpfung ist repräsentiert und Teil der himmlischen Schöpfung ist repräsentiert. Man hat dieses Meer. Und ihr erinnert euch, wenn einer, und das die Regel von der Stiftshütte wird übernommen, ja, wenn ich jetzt hier zum Altar als Priester gehen will, muss ich zuerst zu dem Meer. Und wenn ich in den Tempel reingehen will, muss ich zuerst zum Meer. Das heißt, jeder Weg zu Gott, ob im Rahmen des Tempels, um dort zu ihm zu kommen, oder im Rahmen des Altars. Der Altar ist praktisch ein Postdienst, ja. Es geht darum, dass du eine irdische Gabe auf einen Altar legst, der wird verbrannt und es geht in den Himmel. Ja, das ist ein Sendeservice, ja. Und wenn der Rauch entsprechend aufsteigt, denkt dann der Mensch, Gott hat's angenommen oder nicht, ne? Also sozusagen, ist das angekommen oder nicht? Das merkt man bei Kain und Abel. Der eine erkannte, es ist angenommen. Kain erkannte, er hat meine Gabe nicht angenommen. Ärger, Ärger, Ärger. Und das führte dazu, dass er seinen Bruder umgebracht hat. Das heißt, das ist quasi in Science-Fiction-Filmen wäre das so, dass man dann ein Ding hintut und das wird gebeamt. Ja, das wird darüber gebeamt. Der Altar ist eine Kontaktstelle zu Gott, wo man in der Antike, wenn ich das auf ein Altar lege, ist das sozusagen, ich tue es in Gottes Postfach oder ich tue es dahin, es gehört Gott, der Altar gehört Gott. Und der Weg des Verbrennens oder Opferns von Blut oder von Fleisch oder was auch immer, das bringt das Ding zu Gott. Und es ist interessant, dass der Priester, wenn er praktisch so etwas zu Gott schickt, rein sein muss und wenn er in den Tempel geht, um an den anderen Altar zu gehen, den wir uns auch noch angucken werden später, das ist dasselbe in Grün. Er muss immer rein sein, er darf nichts Unreines von sich damit reinmischen, sonst würde er sterben. Natürlich haben sie sich das gemerkt und haben sich dann immer gut gewaschen. Aber für uns ist es natürlich auch eine interessante Information. Und das Meer kommt vor, also wenn man jetzt hier mal durchguckt, bei den Sachen auf Seite 2 unten ist das Becken. Und da kann man weiter gucken und da gibt es in Gottes himmlischer Wohnung, die der Johannes besucht hat, gibt es auch ein Meer. Da hat man in der Offenbarung, das ist Kapitel 4, Vers 6, da kommt er hoch, die Tür ist offen, er kommt hoch und sieht dann Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier Wesen voller Augen vorn und hin. Hier wird das nur erwähnt. Hier wird nur das Meer erwähnt, er geht nicht darauf ein. Aber das breitet Kapitel 15, Vers 2 und 3 vor. In Kapitel 15, Vers 2 und 3, bevor die sieben Engel die sieben Schalen mit den Plagen kriegen, die sie ausgießen, gibt es eine Einleitung dazu. Und da heißt es in Kapitel 15, Vers 2 und 3, und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Und dann beten sie Gott an. Die Szene ist vom Schilfmeer. Die Szene vom Schilfmeer. Raus aus Ägypten, aus der Gefangenschaft unter dem Pharao und den Ägyptern und dann durch Schilfmeer durch in die Freiheit. In die neue Welt, auf dem Weg ins verheißene Land. Und hier bei diesen Leuten, die den Sieg behalten hatten, das letzte Mal, sozusagen, als davon stärker die Rede war, wer besiegt wen, das war Kapitel 13, und da hieß es über die Leute, die glauben, dass sie umgebracht werden. Und da heißt es in 13,7, und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Also von der irdischen Perspektive her hat das Biest gewonnen, gesiegt und sie haben verloren. Von der himmlischen Perspektive her haben sie gewonnen, weil sie lieber gestorben sind, als dass sie das Tier angebetet hätten. Und deswegen ist interessant, der Johannes kommt mit durch die Tür in den Himmel und hat einen Sonderweg, da reinzukommen und sieht dann Gottes Thron und sieht das Meer und so weiter. Aber diese Leute sind wahrscheinlich im Sinne des Schilfsmeers durch das Meer da gelangt und waren sozusagen gleich am Strand von dem Meer. Im Englischen sagen wir Crystal Sea, ja, das ist in manchen Liedern drin, das manchmal in Worship gesungen wird. Und das ist für mich halt ein interessanter Gedanke. Wenn man jetzt ein bisschen modern denkt, ist ja die Frage, wie bewegt man sich im Weltall, wenn man schneller sein will als das Licht? Und ich, das ist jetzt die Spekulation. Diese Part ist ja Spekulation, dass ihr das alle begreift. Ich spekuliere jetzt gerade. Aber das ist ja auch erlaubt. Der Auferstehungsleib in 1. Korinther 15 ist nicht irdisch. Der ist nicht aus der Erde und irdisch, sondern ist himmlisch. Das heißt, der Auferstehungsleib ist himmlisch. Das heißt, wir sind Himmelsmenschen, weil wir dann auch zum Himmel gehören. Deswegen ist interessant, dass wir mit Christus als seine Braut regieren werden, in demselben Bereich, wo er regiert. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ganze Universum ist sein. Er ist der König der Könige, nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum. Das ist groß, Leute. This is big. Das ist ganz, ganz groß. Was auch immer es bedeutet. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, Wie reist man da? Ja, wie kommen die Verstorbenen, die hier geköpft worden sind vom Antichristen, wie kommen die in die Gegenwart Gottes? Das ist dieses Crystal Sea, ja. Wenn wir mit unseren Augen sehen, sehen wir immer das irdische Licht sozusagen, das Licht der Sonne und das Licht von den Sternen. Und es gibt Bereiche, die sind für uns dunkel, das sind schwarze Löcher. Und Leuten ist aufgefallen, dass die schwarzen Löcher, die Galaxien, praktisch alle im Zentrum ein schwarzes Loch haben und dass wenn man das, die Struktur dieser Galaxien anguckt, dass manches so aussieht wie das Gehirn von uns Menschen, wenn das Gehirn angeguckt wird mit den Neuronen. Ich bin mal gespannt, ob wir eine Überraschung kriegen, dass es eine Art des Reisens gibt, welche schneller ist als Licht. Stell dir vor, du könntest mal zu Galaxien reisen, die man heute gar nicht erträumt, dass es die gibt, die aber alle Gott gehören. Und jetzt bin ich mit meiner Spekulation am Ende. Ich schalte das wieder ab. Aber hier ist klar, was die Bibel hier voraussetzt, ist, dass die Leute auf der Erde waren, sie wurden auf der Erde getötet und deswegen ist ihr Geist dann, wie Jesus zu dem Verbrecher sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das Paradies ist im himmlischen Jerusalem. Wie weit war das entfernt, ja? Mit der Geschwindigkeit, die sie hatten, als Geistwesen, waren sie ganz schnell da. Heute. Ich meine, der ist so umgebracht worden, der ist ja ein paar Minuten vor Sonnenuntergang, ist der erst gestorben. Ja, die haben die Beine gebrochen, damit die noch schnell ersticken, damit man sie noch vorm Sabbat abnehmen kann. Ja, und der war ratzfatz, war der im Paradies, was ja im dritten Himmel ist, wie 2. Korinther 12 sagt. Das war jetzt nicht Spekulation, das war jetzt Bibelzitat. Aber ich finde das halt spannend, dass wir mit dem Auferstehungsleib, wenn der himmlisch ist und geistlich ist, ein geistlicher Leib ist, der aber ganz real ist, aber eine höhere Ordnung, ich gehe davon aus, dass wir ziemlich schnell sind damit. Aber das können wir ausprobieren, wenn wir auferstehen. Was cool ist hier in unserem Thema ist, ich finde das halt toll, dass praktisch dieses Meer bedeutete, ne, wenn du zu Gott willst, du musst immer quasi durchs Meer durch. Du musst immer durch das Wasser des Meeres zu Gott, damit du rein bist. Ja, und du musst dich waschen, Hände und Füße, ja. Und dann gehst du hier ins Heilige und wenn du noch weiter darfst, an den Vorhang zum Allerheiligsten, wenn du Hohepriester bist, und hier gehst du zum Altar. Und du musst immer da durch. Und für uns wäre auch gar kein anderer Weg da, ja. Aber ich habe die Frage gestellt, was bedeutet das Wasser? Und wir haben jetzt gesehen, ein Element ist Reinigung. Ein anderes Element ist natürlich, wir brauchen Wasser zum Leben. Und es ist in der Gegenwart Gottes. Und wenn man jetzt Hesekiel 47, 1 bis 12 liest, ich habe das ja schon mal gehabt, in anderem Zusammenhang, da hat man den Strom, ein Strom, der seinen Ursprung hat in der Vision von dem Tempel, von dem neuen Tempel, den er sieht. Und das fließt aus dem Heiligtum. Und der Strom fließt daraus. Und dann geht er und der wird immer stärker und immer größer. Und er geht praktisch 2 Kilometer dort. Und da braucht man ja vielleicht eine halbe Stunde oder auf jeden Fall nicht mehr als eine Stunde, wenn man sich mit dem Engel unterhält und Verschiedenes anguckt. Und als er zurückkam, also grob gesehen innerhalb von einer Stunde, war da alles schon voller Bäume. Also als er losging, da fing der Strom gerade an zu fließen und wuchs. Und von dem Strom heißt es dann, dass überall, wo der Strom hinkommt, wird alles lebendig. Und der fließt dann ins Tote Meer und da wird alles lebendig. Das heißt, da es noch mehr solche Stellen gibt, neben Hesekiel 47 gibt es Psalm 36 und gibt es auch in der Offenbarungsstellen und bei Christusstellen, was er zitiert, hat man bei diesem Wasser noch eine andere Bedeutung. Eine Bedeutung ist, es reinigt. Und eine andere Bedeutung ist, es ist lebensspendend. Das Wasser, das in der Gegenwart Gottes ist. Und deswegen sind halt bei diesem Meer mit dem Fassungsvermögen und auch bei den Gestellen hat man diese Elemente mit Löwen, Rinder und eben auch Cherubim. Und die Cherubim sind für mich ein Hinweis, dass es himmlisches Wasser ist. Und praktisch das Meer geht in beide Richtungen. Das Meer geht quasi vom Himmel auf die Erde und fließt dann, also wenn wir an Meer denken, denken wir auch an Salzwasser, also das Salzelement muss man da abhaken. Das ist nicht nötig, weil die Israelis haben im Hebräischen auch die Süßwasserseen mit demselben Wort benannt. Der See von Galiläa heißt auch Meer auf Hebräisch. Das Meer von Galiläa, sowie das Tote Meer. Aber das hat ja natürlich viel Salz. Aber das ist einfach ein Yam, im Hebräischen heißt einfach eine Ansammlung von viel Wasser. Und das ist hier der Fall. Und ich denke, die Sache geht in beide Richtungen. Es wird benutzt von den Priestern, aber die gehen ja in die Gegenwart Gottes. Und wenn man sich nachher die Stiftshütte anguckt, der Gang ins Heilige und dann durch den Vorhang ins Allerheiligste, das ist der Gang, den Jesus zurückgelegt hat in Hebräer 8, 9 und 10. Das heißt, das ist nur die irdische Reflexion der himmlischen Realität. Der Weg von der Auferstehung, Himmelfahrt zu Gottes Gegenwart in den dritten Himmel, ins himmlische Jerusalem, vor den Thron Gottes, das ist praktisch hier auch symbolisch dargestellt. Das heißt, die Idee ist, wenn du Priester bist und du willst jetzt irgendwas tun, um vor Gottes Gegenwart in den Himmel zu kommen oder vor Gottes Gegenwart im Altar zu kommen, um ihm was zu überreichen, was jemand geopfert hat, du musst rein sein. Und das ist also die Reinheit, aber es ist halt auch das Lebendigsein, dass man nicht tot ist geistlich, sondern dass man geistlich lebendig ist. Denn Tote waren ja auch unrein. Wenn jemand gestorben ist, der war immer unrein. Das heißt, wenn du einen lebendigen Gottesdienst tun willst oder ein lebendiger Stein sein willst in dem lebendigen Haus Gottes, deswegen ist ein anderes Element bei dem Wasser hier, dass es reinigt, aber dass es auch lebendig macht. Ja. Von den Stellen würde ich gerne noch Psalm 36, Vers 10 zitieren. Da geht es um einen Gläubigen, der auf der Flucht ist und der verfolgt wird von seinen Feinden und dann bei Gott anklopft und Gott nimmt ihn dann als Asylant auf, als Gast auf, setzt ihn an den Tisch und gibt ihm das super zu essen und super zu trinken. Und da wird dann von einem Strom geredet, auch wieder von einem Fluss geredet, einem Fluss von Wonne. Und das Wort ist im Plural. Wenn wir sagen Garten Eden, dann ist das hebräische Wort Eden im Singular. Und dort ist, und das ist so viel wie eben was ganz Tolles, was ganz Köstliches. Und dort ist dasselbe Wort im Plural. Das heißt, dieser Strom ist wieder ein Paradiesstrom, aber ist ein Paradiesstrom. Wenn du das trinkst, das ist einfach fantastisch. Und das erwähnt David. Und dann sagt er, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Das heißt, dieser Strom ist die Lebensquelle. Es ist die Idee in der Bibel, dass Gott der Ursprung alles Lebens ist und dass er alles erschaffen hat. Und was den geistlichen Bereich betrifft, wird Gott zum Beispiel Vater der Geister genannt in Hebräer 12. Das heißt, er selber, es geht von ihm eine Quelle des Lebens aus, die lebendig macht. Dasselbe ist in Jeremia, da sagt Gott mal Sünde, mein Volk tut eine zwiefache Sünde, mich die Quelle des lebendigen Wassers verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Das heißt, dieses Wasser, was da repräsentiert ist, ist eine Sache, die reinigt, aber die auch Leben schenkt. Wir haben dasselbe bei der Taufe, da hat man ja Wasser, aber die Taufe mit Wasser wird ja ergänzt durch die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer in Matthäus 3. Jesus lässt sich taufen und Johannes sagt, der nach ihm kommt, der stärker ist als er selber. Johannes tauft mit dem Heiligen Geist und Wasser. Das heißt, in diesen Stellen, Johannes 4, Frau im Jakobsbrunnen, Einladung zum Trinken, da hat man denselben Gedanken von dem wunderbaren Heiligen Geist, Strom, Gott selbst. In 1. 110, Vers 4 sagt Paulus über die Israelis in der Wüste. Sie sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Das heißt, dieses Wasser in der Gegenwart Gottes in Stiftshütte und Tempel reinigt, aber ist auch lebensspendend. Und die Visionen sind dann noch stärker, die Visionen der Propheten, die das quasi auslegen, oder von David, oder was Christus sagt. Und ich habe darauf ja schon mal verwiesen, dass eine Ähnlichkeit ist zwischen Hesekiel 47, 1 bis 12 mit diesem Strom, der alles lebendig macht und da Bäume hat, die 12-mal im Jahr Frucht bringen und hier Offenbarung 22, 1 bis 2. Damit schließe ich dieses Thema ab, indem ich das lese. Da hat man in Offenbarung 22, 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Das ist quasi wie ein Zitat aus Hesekiel 47. Dann heißt es nachher in Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ja, ich würde gern mit einem Gebet abschließen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Fels bist, der am Kreuz geschlagen wurde. Du hast dich für uns am Kreuz geopfert. Du bist gestorben. Und dein Bauch wurde tatsächlich, deine Seite wurde tatsächlich auch so durchstochen, dass Blut und Wasser rauskam. Herr, von deinem Thron startet die Quelle vom Wasser des Lebens und strömt bis auf die Erde überall hin. Wir bitten dich um Erweckung in der ganzen Welt, dass Menschen dieses Wasser nehmen und lebendig werden. Überall, auch in Deutschland, auch in Niedersachsen, auch in Rothenburg. Wir trauen dir alles zu. Du kannst Tote lebendig machen durch deinen Geist, durch das Wasser des Lebens. Wir bitten dich, dass du auch uns gebrauchst, dass Menschen, die am Verdursten sind und am Sterben, durch dich zum Leben finden. Amen.